Mehr Menschlichkeit im Business. Bei Themen rund um New Work, New Learning und Diversity. Mit Gidi Weiß und Timothy Tasch. Willkommen bei Taschenweisheiten.
Moin.
Moin.
Heute ist Frank hier. Ich freue mich total, dass du hier extra angereist bist, auch nach Hamburg.
Ja, ich wollte einfach mal herkommen. Einfach mal. Ich mag das, wenn man sich trifft. Genau, deswegen bin ich da.
Sehr schöner Satz. Schön, dass du hier bist. Ja.
Frank, du bist da, weil wir uns kennengelernt haben in einem meiner Lieblingsprojekte 2021. Ja. Tatsächlich. Und du hattest auf deinem Handy, einem deiner Handys, St. Pauli stehen.
Genau.
Und dann fühlte ich mich natürlich direkt hier angesprochen. Mhm. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen zu ganz vielen Ehrenämtern und sozialem Engagement. Und dann ist dich direkt hier
angeschleppt.
Aber sowas von. Nein, du hast direkt Ja gesagt.
Ja, habe ich direkt Ja gesagt, ja, genau. Und ich fand es eine tolle Unterhaltung, weil, das haben wir da auch besprochen, weil ich normalerweise gar nicht so viel über meine Ehrenämter erzähle, weil sie vielleicht ein bisschen, naja, außergewöhnlich, weiß ich nicht, aber doch ein bisschen anders sind, als man üblicherweise so im Sportverein sich ehrenamtlich engagiert.
Ja. Also sind wir doch schon direkt im Thema.
Ja, absolut.
Ich würde jetzt einfach gerne mal für die Leute, die das noch nicht von dir wissen, magst du ein bisschen erzählen, was du für, magst du es Ehrenamt nennen oder so ein soziales Engagement oder wie nennst du es?
Naja, es ist Ehrenamt. Ich finde den Begriff aber mit Ehrenamt irgendwie so ein bisschen angestaubt irgendwie, weil es ist tatsächlich ein Engagement und bei mir ist es tatsächlich ein soziales Engagement. Ich würde nie was für Geld machen in meiner Freizeit irgendwie, weil ich glaube, ich habe was, was ich kann und ich möchte auch irgendwie der Gesellschaft was zurückgeben. Mhm. Und Ehrenamt, da stelle ich mir immer so irgendwie so einen komischen Sitzungsraum vor, wo Leute irgendwelche Sachen machen ehrenamtlich irgendwie. Das ist auch ein Setting, wo ich mich öfter wiederfinde. Aber ich mache was, wo ich eine Wirkung erzielen möchte. Mhm. Und ich glaube, das ist mit sozialem Engagement oder gesellschaftlichem Engagement kann man das viel besser umschreiben.
Ah, okay. Da ist also schon eine Assoziation dahinter für dich, ne?
Ja, und wenn ich so zurückschaue, was ich denn alles schon gemacht habe an Engagement, dann hat sich das immer im sozialen oder im zivilgesellschaftlichen Bereich abgespielt. Mhm. Und das habe ich eigentlich erst so später reflektiert, das hat irgendwie sogar eine Geschichte. Und das hat immer auch irgendwie mit Phasen in meiner beruflichen Biografie zusammengepasst oder auch nicht, weil ich habe, wenn ich hin und wieder mal in der AOK den Job gewechselt habe, manchmal auch mein Engagement gewechselt, weil es entweder eine Zeit war, weil es gut war, was ich gemacht habe, ich was Neues gesucht habe und dann haben auch oft neue Phasen von sozialem Engagement begonnen und die haben auch wieder geendet. Ich habe jetzt nie, mein Engagement ist es nicht so, dass ich das mein ganzes Leben lang das Gleiche mache. Das mache ich auch im Job nicht, deswegen, ich brauche da immer ein bisschen Tapetenwechsel.
Gab es auch thematische Änderungen dann, wenn du sagst, es gab einen Wechsel drin über die Jahre, die manchmal, gab es?
Also der Kontext ist immer irgendwie was Soziales. Mein erstes Engagement war beim Roten Kreuz. Also so Erste Hilfe, Rettung, Sanitätsdienst.
Und das war gar nicht von dir initiiert. Du hast mir nämlich die Geschichte erzählt.
Und ich habe das eigentlich erst später begriffen, warum das so war. Und ich glaube, mein Vater war einfach ein Stück weit schuld dran, dass ich so geworden bin, also nicht so Zeug mache wie jetzt. Weil als ich 6 war, hat er mich einfach in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, bei der Jugendgruppe vom Roten Kreuz vor der Tür abgeliefert und gesagt, da geh mal rein. So, und dann war ich da drin und dann irgendwie bin ich da so aufgewachsen in den ersten Jahren in so einer Jugendgruppe beim Roten Kreuz. Und dann macht man halt, was das Rote Kreuz so macht, der Erste-Hilfe-Kram, auf dem Sportplatz beim 27-klassigen Fußballverein stehen und irgendwelche Eisspray auf die Knöchel ballern, im Krankenwagen mit Blaulicht durch die Gegend fahren. Das war quasi der Einstieg ins Engagement. Und ich habe aber auch da festgestellt, ich bin eigentlich, also meine Kompetenz ist jetzt nicht dieses Rettungszeug, also Menschen, die verletzt sind, dann irgendwie zu helfen, ist zwar okay, aber ich habe gemerkt, das ist eigentlich gar nicht so mein Ding, weil ich hätte gern ein Engagement, wo ich mit den Menschen auf Augenhöhe bin. Und das passiert ja, wenn du da jemand hast, der also verletzt ist, dann ist da keine Augenhöhe da, da ist ein Gefälle da. Und ich glaube, manche von den Menschen, die ich da getroffen habe, fanden genau das gut, dass es da ein Gefälle gibt. Ich weiß was als Rettungsmensch und da ist jemand, der die Hilfe braucht. Ich habe dann auch später mich auf ein Thema dort eingelassen, was eben nichts mit dem ganzen blutigen Sachen zu tun hatte, sondern es ging um die Folgen dieses ersten großen ICE-Unglücks in Eschede. Da ist nämlich aufgefallen, dass bei so einem Großschadensereignis die Leute, die unverletzt sind, eigentlich eine viel größere Herausforderung sind für so ein Rettungssystem, das war irgendwann in den 90er Jahren, als Leute, die man einfach helfen kann, mit dem Krankenwagen wegfahren kann. Und da ist eine neue Sparte entstanden im Katastrophenschutz. Eben, was macht man, wenn bei großen Ereignissen unverletzte Leute einfach in der Landschaft stehen? Man muss die versorgen, weil das sonst schief geht. Und da habe ich mich engagiert in dem Bereich. Das hat dann irgendwie dann wieder, das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, da passt was, was mein Engagement angeht.
Das hattest du vorhin schon gesagt, ich kann was. Das kann ich da auch einsetzen.
Ja.
Was ist es denn, was du kannst, was du da einsetzen kannst?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke da gar nicht so selber drüber nach, aber wenn ich anschaue, was passiert, wenn ich in so eine Organisation neu reinkomme, dann dauert es nicht lang, bis ich Verantwortung übernehme oder bis mich irgendjemand fragt, ob ich nicht die Verantwortung übernehmen kann. Und das ist so ein Muster, das sich irgendwie durchzieht. Ich habe dann beim Roten Kreuz irgendwann aufgehört und dann gab es eine Phase, da war ich im Betrieb Personalrat und habe ich mich in der Gewerkschaft organisiert. Das hat sich so überlappt. Und auch da war es so, irgendwann habe ich Verantwortung übernommen für das, was da so um mich rum war. Ne? Und das hat sich irgendwie durchgezogen. Und ich glaube, ich würde sagen, ich mische mich dann ein. Ich bin jetzt nicht der sofort zur Tür reinkommt und sagt, so, jetzt machen wir alle nach meiner Pfeife, sondern ich schaue mir Dinge an und irgendwann bin ich dann so weit, wo ich sage, okay, jetzt habe ich da was beizutragen und es wird dann angenommen. Und dann bin ich irgendwie hin und wieder mal Vorsitzender von irgendwas geworden. Ja. Und hatte aber auch immer das Bedürfnis, wenn ich gemerkt habe, jetzt kann ich nichts mehr beitragen, weil ich mich verändert habe oder weil sich irgendwas verändert hat, dann habe ich auch Engagement beendet und habe mir dann was anderes gesucht, wo ich wieder neue Verantwortung übernehmen konnte.
Ich liebe das sehr. Das trifft auch sehr unsere Werte, unsere Haltung zu, wo können wir was beisteuern, wo können wir hilfreich oder wirksam sein.
Ja, genau.
Ne? Und Befähigung von anderen. Um dann auch wieder rauszugehen, wenn es nicht hilfreich ist.
Wenn es nicht hilfreich ist. Ich habe oft gespürt, wenn ich in Vereinsarbeit, das sind ja meistens Vereine oder Organisationen, und es ist auch irgendwie Organisationsarbeit und das ist meistens im Team oder immer im Team. Und es gibt so ein Indikator, das habe ich eigentlich erst im Laufe der Zeit festgestellt, was das eigentlich ist, wenn es mir nicht gut geht in so einem Engagement. Und es sind oft Situationen, wenn ich mit Leuten zusammensitze, mit denen ich dann die ganze Zeit schon irgendwas gemacht habe, wenn ich eigentlich genau sagen kann, wer jetzt was sagt. Dann entsteht bei mir so eine Idee, okay, irgendwie entwickelt sich nichts weiter. Und meistens gibt es dann Konflikte, wenn ich mich entwickle oder anders entwickle, wie die Gruppe, die da ist. Und dann ist es besser zu erkennen für mich, dass es vielleicht jetzt nicht mehr die richtige Geschichte ist, wenn eigentlich die Gruppe oder die Organisation zufrieden ist mit dem, was da ist und ich eigentlich nicht. Und dann ist die Frage, wie viel Engagement und Zeit müsste ich aufwenden, um das zu drehen? Und meistens macht es dann aber auch gar keinen Sinn, weil es vielleicht genauso gut ist und ich dann nicht mehr dazu passe. So, und dann erkenne ich das hin und wieder und dann sage ich, okay, dann war das eine schöne Phase und dann schaue ich irgendwie, wo ich sonst noch was tun kann.
Da bist du sehr klar auch.
Mittlerweile. Also ich glaube, das ist eine Geschichte, die sich entwickelt und die ich mir lange irgendwie gar nicht klar war, dass es so ist. Und ich glaube, mittlerweile habe ich das begriffen, wie ich funktioniere, auch im Engagement so um mich rum.
Ich erlebe das häufig, dass Menschen, die halt dann so ein Zugehörigkeitsgefühl haben, im Sinne von wir machen als Team, als Gruppe etwas gemeinschaftlich, was irgendwie einen sozialen Impact hat oder gesellschaftliche Wirkung, dass Menschen da erst rausgehen, wenn sie merken, dass ihre Werte plötzlich nicht mehr so stimmig sind zu dieser Gruppe. Bei dir war das aber nicht der Werte.
Nein,
ne?
Weil die Werte teile ich immer noch. Also ich habe immer noch eine emotionale oder auch eine ganz praktische Verbundenheit, weil ich dann auch Mitglied bin oder irgendwie zu diesen Organisationen. Also die Werte teile ich auf jeden Fall, aber ich glaube, das geht eher darum, weil du gefragt hast, was kann ich? Und die Frage ist, kann ich da was beitragen? Passt es für mich und passt es für die anderen? Oder habe ich einen anderen Takt oder eine andere Idee und dann musst du dir eingestehen, dass es vielleicht dann einfach auch nicht mehr passt und dann ist es besser, was zu verändern. Und manchmal kamen die Veränderungen bei mir gar nicht, weil ich sie bewusst initiiert habe, sondern weil irgendwas passiert ist im Leben oder im Job, wo ich dachte, okay, jetzt kann ich das nicht mehr, weil ich keine Zeit habe und so. Und dann fiel mir das auch viel leichter zu sagen, jetzt muss ich da einen Schnitt machen, weil dann geht die Energie verloren und so. Das wäre dann für alle Beteiligten schwierig. Und das sind Momente, wo ich dann auch Phasen hatte, wo ich dann gar kein Engagement hatte und ich fand es dann eine Zeit lang gut, aber so dann irgendwann dachte ich mir, okay, irgendwas fehlt. Ja. Weil diese Wirkung, die ich da erzielen möchte und auch das Feedback und auch diese Gemeinschaft dann doch fehlt. Und dann passiert es manchmal, dass dich wieder neue Dinge anfliegen, ja, wie man das so sagt irgendwie. Das ist mir tatsächlich jetzt letztes Jahr wieder passiert mit einem neuen Engagement, das ich jetzt wirklich mit Herzblut mache und ich glaube, man das auch spürt. Und das auch für mich jetzt in der Phase, wo ich bin, wieder ein ganz toller Hebel ist, in der Gesellschaft eine Wirkung zu erzielen.
Gehört das zu den Engagements, wo du vorhin gemeint hast, vielleicht ist das nicht so das Übliche, ein bisschen andere Engagement?
Ja, das ist tatsächlich also eins der Dinge, die nicht so ganz üblich sind, weil es gibt, glaube ich, wenige Leute, die eine Zeitung mit herausgeben. Ja, das ist irgendwie nicht so ein übliches Engagement, weil eigentlich Journalismus kein gemeinnütziges oder kein ehrenamtliches Thema ist. Aber in dem Fall bin ich in einem Vorstand von einer Wochenzeitung in Baden-Württemberg und das ist eine ganz tolle Sache, weil wir uns offensiv jetzt vor der Landtagswahl mit der AfD anlegen wollen. Und das finde ich einen ganz wichtigen Hebel. Ja.
Bam, da kommen die Herzen. Für die, die zuhören, wir haben gerade geherzt.
Ja.
Das heißt, ihr geht da investigativ vor, ne? Hat das dann mir erzählt?
Genau, und das Thema ist, das sieht man ja auch, wenn man in die Medien schaut, das ist ja das beste Beispiel. Trump verklagt ja alle Medienhäuser mit horrenden Summen, einfach still zu sein oder konform zu sein. Das passiert ja auch in Deutschland, in dem Organisationen, das ist meistens das Umfeld oder das ist meistens die AfD, versucht mit Unterlassungsklagen dann Medienhäuser still zu machen. Das ist in dem Fall als gemeinnützige spendenfinanzierte Zeitung, ist das natürlich existenziell bedrohlich. Mhm. Und wir haben jetzt erst eine Klage verloren und dann mit dem Urteil sozusagen eine Niederlage eingefahren und wollen jetzt beim Bundesgerichtshof dagegen angehen. Und das hat natürlich eine unheimliche Solidaritätswelle ausgelöst. Das heißt, wir haben die Kohle, um das zu bezahlen. Und deswegen war so dann unsere Analyse jetzt erst recht. Also wir wollen jetzt tatsächlich noch mehr auf den Zahn fühlen. Und ich glaube, das ist für mich gerade und vielleicht für alle so die Frage, wie kann ich denn dieses Ohnmachtsgefühl, das wir vielleicht so spüren, in eine Wirkung umziehen, ohne dass ich selber ständig direkt Hand anlegen muss, weil das geht ja gar nicht, sondern dann musst du dir überlegen, welchen Hebel und welche Wirkung man machen kann. Und Medienarbeit ist da, finde ich, eine richtig wichtige Geschichte.
Mhm. Was du mir auch erzählt hattest, ist, dass du da strategisch begleitest, ne? Da auch beraterisch tätig bist.
Ja, das hängt jetzt dann natürlich wieder mit meinem Job zusammen, weil ich im Job eben auch Strategie mache. Und deswegen, als ich das erste Mal aufgetaucht bin in der Redaktion und in den Vorstand, war natürlich die Frage, wir müssen was irgendwie überlegen, wie es weitergeht. Und da kann ich, glaube ich, auch einen Beitrag leisten. Und den Prozess haben wir auch in Gang gestoßen und kümmern uns jetzt einfach darum, nicht nur jede Woche die Zeitung zu machen, sondern zu schauen, was ist denn morgen, was ist übermorgen, was müssen wir tun, damit wir stabil sind, was müssen wir tun, damit vielleicht neue Leser in den Gruppen dazukommen. Und das ist ein Teil, wo ich sage, da kann ich tatsächlich was beitragen, mit den Leuten an der Zukunft zu arbeiten. Das ist ein ganz tolles Gefühl und auch ein ganz toller Hebel. Und da profitiere ich von dem, was ich im Job mache. Und andererseits profitiere ich auch von dem, was ich im Ehrenamt mache, weil ich da viel auch lerne für meinen Job. Und deswegen ergänzt sich das wunderbar. Mhm. Also ich glaube, das, was ich jetzt mache, ist mehr als nur, also es ist nur einfach Mitglied in einem Verein zu sein, sondern das hat was mit Herzblut zu tun. Es ist ein Interesse und natürlich auch eine Sache, wo ich mir jetzt gerade vorstellen kann, das noch ziemlich lange zu machen, weil es einfach eine tolle Truppe ist. Es sind tolle Leute, die Zeitung machen und das ist sozusagen diese Wirkung, die wir da erzielen können, ist natürlich auch wertvoll und die ist bitter nötig momentan. Deswegen ist das so eine Geschichte, wo ich jetzt nicht nur hingehe und wir da irgendwie rumsitzen und was diskutieren, sondern es geht darum, tatsächlich einen Hebel zu haben, wie ich schon gesagt habe, und einen politischen Hebel zu haben, so in gewisser Weise so ein Ohnmachtsgefühl auch dann in Wirkung umzumünzen zu können. Da bin ich richtig happy, dass ich das gefunden habe.
Da stellen sich mir schon wieder ganz viele Fragen im Sinne von, okay, wenn du die Kompetenzen, die du in deinem Lohnarbeitsjob einsetzt, die du da über Jahre hinweg entwickelt hast, du hast auch vorhin gesagt, du hast mehrere Positionen gehabt und dich da auch verändert innerhalb der Organisation. Wie lange bist du bei deinem Arbeitgeber?
Das hat mich tatsächlich jetzt im September eine Auszubildende gefragt, die da so mit kurz vor 18 plötzlich aufgetaucht ist. Und es war eine ganz witzige Situation, weil ich da gar nicht, also ich denke da eigentlich gar nicht drüber nach. Ich kann dir das jetzt sagen, weil ich die Frage schon mal beantwortet habe. Es sind 35 Jahre. Ja. Aber für mich fühlt sich das gar nicht nach 35 Jahren an, weil ich nicht 35 Jahre einfach irgendwie einen Job gemacht habe, sondern seit der Zeit, wenn ich so im Durchschnitt rechne, vielleicht so alle 6-7 Jahre im Unternehmen eine andere Perspektive hatte, was Neues, was anderes, und deswegen fühlt sich das gar nicht so lange an. Wenn ich das zurückschaue, ist das natürlich eine brutal lange Zeit, aber es waren immer Phasen und Facetten, wo ich irgendwie was Spannendes machen konnte, was machen durfte, und ich habe auch nicht vor, dass ich bis zur Rente irgendwann mal, ich bekomme ja jedes Jahr so einen Brief von der Rentenversicherung, die erinnern mich immer, dass 2041 kommt da irgendwie, war es das dann, und ich finde, es ist eine ziemlich große Zahl und habe da auch noch einiges vor.
Und mit diesen Wechseln innerhalb der Organisation, kamen da auch die Wechsel im Ehrenamt, oder?
Das war nicht immer deckungsgleich, aber ich war eine Zeit lang dann auch hauptberuflich Personalrat, war da in Gewerkschaften ganz, ganz intensiv engagiert, bei Verdi und beim DGB. Und dann habe ich irgendwie einen Seitenwechsel gemacht. Ich war dann plötzlich auf der HR-Seite, also die Seiten gewechselt, würde man sagen. Ja. Und ich habe dann tatsächlich noch ein paar Monate lang oder ich glaube sogar ein Jahr lang das DGB-Engagement weitergeführt. Das war dann aber irgendwann schwierig, das sozusagen unter einen Hut zu bringen, weil ich dann einfach eine andere, auch in der Öffentlichkeit eine andere Marke sozusagen war. Und es wäre komisch gewesen, wenn der Personaler eines großen Betriebs am 1. Mai auf dem Marktplatz immer die großen Reden schwingt. Ja. Das ist irgendwann mein selber dann nicht mehr glaubhaft, obwohl die auch da ist, so die Werte teile ich immer noch. Ne? Mhm. Und deswegen habe ich das dann auch beendet, weil es klar war, dass es einfach nicht mehr funktioniert, für mich nicht und auch für die Organisation, nicht von DGB nicht. Und das war so ein guter Abschluss, weil ich da auch da sozusagen immer noch in der Nachzeit dann die Kontakte hatte und dann auch noch die ein oder anderen Gespräche und habe dann eben was anderes gemacht. Ja. Weil oft kommt ein Anruf und sagt, Frank, kannst du nicht, würdest du nicht zu uns kommen, wir wollen dich da irgendwie mit einbinden. Ja. Sowas passiert hin und wieder. Das ist das, was man so üblicherweise unter Ehrenamt vorstellt. Man ist Mitglied in einem Verein, man ist Mitglied in einem Vorstand, das hat irgendwie so eine ordentliche Geschichte. Ja. Dann sind Sitzungen und Kram und man macht so sein Zeug irgendwie. Und es gab aber eine Phase, wo mir das zu viel war. Ich war dann Vorsitzender des SPD-Ortsvereins in Esslingen. Dann gab es eine familiäre Situation, meine Mutter ist gestorben, ich musste mich umorientieren, mich ein bisschen mehr um meinen Vater kümmern und so. Und das war eine Geschichte, wo ich dann von Knall auf Fall mein Engagement beendet hatte. Also ich bin immer noch Mitglied in der Partei, wenn ich mich auch gerade schwer tue damit irgendwie, aber da ist noch was. Und dann hatte ich tatsächlich irgendwie so ein Gefühl nach einer gewissen Zeit, irgendwas fehlt und habe dann überlegt, ob es vielleicht nicht besser zu mir passt, was zu machen, was nicht so in einem Dauerengagement ist, sondern punktuell ist. Und habe dann den Fehler gemacht, bei einer Taz-Reise mitzufahren in den Kaukasus. Und habe dort den Fehler gemacht, mit der Reiseleiterin Barbara Oertel, die Auslandschefin der Taz, Vorschläge zu machen, was man an der Reise denn optimieren könnte. Und das hat dazu geführt, dass irgendwann das Telefon geschaltet, ob ich nicht einspringen möchte als Reiseleiter im Kaukasus. Und dann hat sich das so ein ganz anderes Art von Engagement ergeben, nämlich in Länder zu fahren, die mich interessieren, eine Reisegruppe mitzunehmen und Dinge zu zeigen. Obwohl ich jetzt nicht aus Armenien komme, kann ich aber mittlerweile Leute Armenien ganz gut zeigen und durch das Land führen. Das war eine ganz spannende Erfahrung, was Neues zu lernen. Mhm. Auch in einer Krisenregion Verantwortung für eine Reisegruppe zu übernehmen, wenn in den Nachrichten eher der Eindruck wäre, man reist da jetzt einfach nicht hin, weil Krieg herrscht. So, das war für mich eine ganz intensive Erfahrung, eine Verantwortung für 15, 16 Leute zu haben, durch ein Land zu reisen, das eigentlich in einem Kriegszustand ist, jetzt nicht tatsächlich Zeug einschlägt, aber doch in einer prekären Situation ist. Und da hat sich dann mittlerweile so ein Netzwerk in dem Land entwickelt. Deswegen muss ich immer wieder nach Armenien fahren und das Netzwerk pflegen. So, und das ist eine Sache, da hole ich wahnsinnig viel Emotionen für mich selber raus. Und das würde ich jetzt so ein bisschen als Hobby bezeichnen. Also ein Ding, wo ich sage, das ist ein Engagement, Menschen diese Region zu zeigen, sie vielleicht auch in Situationen zu bringen, die wir hier im Westen so als von der Seite betrachten. Naja, die könnten sich doch einfach an den Tisch setzen und einen Konflikt lösen. Aber meistens sind die Konflikte komplexer. Und da ein Stück weit Einblick zu schaffen und Situationen und Erlebnisse zu schaffen für Menschen, die Bock drauf haben, über den Tellerrand zu schauen. Da ist so ein Stück weit Engagement entstanden, auch ein Netzwerk eben. Ich habe quasi eine Patenschaft für eine Schülerin übernommen, die mittlerweile studiert. Und das ist eine ganz herzliche, emotionale Geschichte. Ich war jetzt vor kurzem in Armenien und war bei der Oma, bei den Eltern, bei der Tante, bin da überall sozusagen vorgezeigt worden.
Und hast den neuen Freund kennengelernt, hast du erzählt.
Sie hat ihren ersten richtigen Freund, ja, und sie musste ihn wahrscheinlich ihren Eltern auch vorstellen und natürlich auch mir, ja. Und die Frage war, finde ich ihn gut, ja. Das war schon ihre Frage, ja.
Ein paar Mal ist der Begriff Verantwortung jetzt gefallen. Ja. So, zum einen erinnert mich das an einfach so eine persönliche Geschichte und zum anderen würde ich da gerne mit euch kurz reingehen,
ja, klar.
Um das einfach zu konkretisieren. Jetzt kann ich mich meine allerersten ehrenamtliche Engagement, um das jetzt abzukürzen, war ein Verein, eine Vereinsgründung, was Menschen, die es gebraucht haben, mit Hygieneprodukten ausgestattet hat. Und ich kann mich anfänglich, als wir uns gegründet haben, und das wuchs sehr, sehr schnell, wir erfuhren, liebe Grüße an Melanie und Tanja, wir erfuhren ganz viel Support. Und dann waren wir auf einmal in Gesprächen mit städtischen Strukturen in der Stadt, wo wir zu dem Zeitpunkt unterwegs waren, in Köln, die mit uns quasi sehr, sehr lange darüber gesprochen haben, naja, eigentlich macht ihr was wir machen. So. Und eigentlich wollen wir das auch nicht, weil wir haben doch städtische Strukturen, die Menschen ausstatten können. Und wir haben die Erfahrung gemacht, durch den immensen Support, die wir bekommen haben, einfach aus der Community von den BürgerInnen und Bürgern in Köln und Düsseldorf, dass wir einfach viel, viel mehr Menschen bedienen konnten, als das, was die städtischen Strukturen machen konnten. Und da waren wir wirklich mittendrin in so einem Gespräch, was ist eigentlich ehrenamtlich und was ist städtisch, staatlich und beginnt Ehrenamt quasi dort, wo diese städtische Verantwortung aufhört oder wie begreifen wir überhaupt Verantwortung? Also es war wortwörtlich immer die Frage, das aber nicht eure Verantwortung. Und wir saßen da und dachten uns, naja doch. Also, und wir haben vor allem die Ressourcen und auch die Organisation, es zu tun. Also es war so ein bisschen dieses Gefühl, warum lässt ihr uns jetzt nicht einfach machen? Was soll das? Daran fühlte ich mich gerade erinnert, als du Verantwortung. Ja. Hast du für dich da eine Antwort, wo Ehrenamt beginnt, wo es aufhört?
Nein. also die ganzen Organisationen, also wir können das jetzt ja aufzählen, das war das DRK, das ist eine Organisation, die auf Ehrenamt angewiesen ist, hat aber einen hauptamtlichen Apparat. Die Gewerkschaft ist auf ehrenamtliches Engagement angewiesen und hat einen hauptamtlichen Apparat, eine Partei, diese Zeitung, Kontextwochenzeitung, hat das genauso. Und das ist oft ein spannendes Verhältnis, weil du hast Menschen, die hauptberuflich in so einer Organisation sind, die natürlich Einfluss darin haben, und du hast ehrenamtliche Menschen, die von außen kommen oder, naja, von außen, die sind ja auch mittendrin irgendwie, die aus einem anderen Grund dabei sind. Und das ist nicht immer ganz konfliktfrei. Hm. Und deswegen Verantwortung spüre ich jetzt in diesem Vereinsvorstand, weil wir Menschen angestellt haben, die die Zeitung machen. Und die Verantwortung des Vereins ist es, dafür zu sorgen, dass die Zeitung funktioniert. Also wir machen die Zeitung nicht, aber wir haben Verantwortung für Menschen, die da arbeiten. Und das meine ich damit, das ist Verantwortung, die du als Ehrenamt, weil du das ja freiwillig machst, doch nochmal eine andere Geschichte ist. Es ist was anderes wie im Job bezahlt, was zu machen. Und das, was du beschreibst, ist, dass es quasi da eine hauptamtliche Struktur gibt und da gibt es Ehrenamtliche. Das führt schon dazu, dass da Konflikte entstehen. Das habe ich in den Organisationen hin und wieder auch erlebt, was die Zielrichtung angeht, was die Ausgestaltung angeht. Und vielleicht ist das auch richtig so, weil dann entstehen Aushandlungsprozesse und dann entsteht durch Reibung auch das ein oder andere Mal was Neues. Und ich glaube, das ist das, was ich auch meine mit Verantwortung, die ich übernehme, weil ich dann einfach Teil dieses Aushandlungsprozesses sein möchte und Ideen reinbringen möchte. Und es kann sein, dass es nicht alle gut finden. Und es muss auch nicht so sein. Deswegen gibt es da dann eine Entwicklung. Und manchmal gibt es die eben auch nicht.
Also ich hatte dich jetzt so kennengelernt, dass du erstmal tatsächlich zuhörst. Und durchs Zuhören kommen die Menschen auf dich zu, weil du zuhörst und dann auch verstehen kannst, wie könnte ich dann einen Beitrag leisten. Und das finde ich so angenehm, dass du... Das ist wirklich angenehm, dass dieses Engagement gar nicht ein, ey, ich möchte jetzt unbedingt helfen ist, sondern hey, ich habe verstanden, was da los ist und vielleicht habe ich die ein oder andere Idee. Genau. Du gibst das so als Angebot mit rein.
Das ist ein Angebot. Genau. Und witzigerweise ist es momentan auch in dem Job, den ich habe, auch so eine Rolle, dass ich Dinge anschauen kann. Das gehört letztendlich zu meinem Job. Dass ich Dinge anschauen kann im Unternehmen und das, sage ich mal, analysieren kann, was mache ich denn, was würde ich denn für eine Schlüsse und für eine Lösung daraus entwickeln und es dann anbieten kann. Deswegen passiert das jetzt in dem Ehrenamt letztendlich genauso. Ne? Ich schaue mir Dinge an, ich überlege mir, was da passiert und kann dann Vorschläge machen oder kann dann meine Kompetenzen ein Stück weit mit einbringen. Das ist eine ganz tolle Geschichte, das ist ein Traumjob eigentlich.
Spielerisches Element.
Ja, spielerisches Element.
Hast du Bock?
Ja, ich will spielen.
Du weißt gar nicht richtig, was passiert?
Ich weiß nicht, was passiert.
Na, willst du spielen?
Timothy weiß auch nicht so richtig, was passiert, obwohl Timothy mir die Karten gestaltet hat.
Dankeschön. Sehr, sehr gerne, das macht doch Spaß.
Für die, ich spreche mal wieder hier vierte Wand, ich spreche in die Kamera, für die Dilemmarama kennen, das ist adaptiert davon. Könnt ihr selber recherchieren. Wir haben hier zwei Kartenstapel. Das liegt daran, dass es unterschiedliche Facetten sind. So, und ich gerne zwei unterschiedliche Spielmechaniken damit einfach zeigen möchte. Das spielerische Element ist immer auch für Menschen, die zuhören oder zugucken, die eher methodisch so, was kann ich da machen? Und wir schenken die Sachen auch immer her. Das heißt, es darf nachgemacht werden. Und da ich weiß, dass du selber schon mal ein Spiel entwickelt hast.
Ja, ich nicht selber, aber wir haben ein Spiel entwickelt. Ein Unternehmensspiel. Ne?
Ja, ich habe es gespielt, obwohl ich es nur anspielen wollte. Es war tatsächlich richtig gut, steht da hinten.
Oh, I want to know more. Okay.
Also, hier habe ich verschiedene Karten. Die sind mit Absicht erstmal in der Sortierung, so wie sie sind. Und ich werde jetzt zwei immer gegenüberlegen und du musst dir eins aussuchen. Das heißt, du bist jetzt gleich in einem Dilemma.
Okay.
Und entweder das eine oder das andere, aber du musst dich entscheiden. Ja?
Für die Karte.
Für die Karte.
Also ich darf sie vorher lesen?
Du darfst sie lesen. Ich lese sie jetzt auch vor, weil es hören ja Menschen nur zu. Du kannst alle Krankheiten heilen oder du kannst den Hunger in der Welt beenden.
Tja. Also ich kann beides nicht, aber wenn, dann würde ich den Hunger in der Welt beenden.
Ja, dann nehmen wir die andere kommt weg. Jetzt kommt die nächste. Du sorgst dafür, dass Kinder nicht mehr leiden oder du stellst sicher, dass niemand mehr friert.
Tja, kann ich beides haben?
Nein. Ah. Du musst dich entscheiden.
Ja, dann nehme ich die Kinder, weil frieren, da kann man tatsächlich was tun. Ja.
Mhm. So, du schaffst Weltfrieden oder du rettest das Klima für kommende Generationen.
Ja, das ist eigentlich ein Thema, was miteinander zusammenhängt. Die Frage ist Henne oder
Affe. Ja,
daher ist es gar nicht so einfach. Eigentlich ist es egal, weil ich bin für den Weltfrieden und damit ist auch das Thema mit dem Klima irgendwie eingetütet. Ja.
Oh, da hätte ich gerne eine Erklärung zu.
Lass den Fragen offen.
Entweder du gibst allen Menschen sauberes Wasser oder du gibst allen Menschen Zugang zu formeller Bildung.
Ich würde sagen, die Bildung ist ein guter Hebel, damit sauberes Wasser entsteht. Deswegen bin ich für die Bildung.
Oh wow, mag ich sehr.
Na, ich fabuliere ja ein bisschen zu viel.
Ich finde das gut, ich mag das. Entweder du beendest alle Kriege oder du beendest alle Formen von Diskriminierung.
Ja, dann bin ich für die Diskriminierung. Weltfrieden hatten wir ja schon.
Da kommt die Effizienz wieder durch hier, ne? Strategie durch und durch. So, entweder du beseitigst Armut auf der ganzen Welt oder du beseitigst Einsamkeit auf der ganzen Welt.
Ich frage mich, was Einsamkeit ist.
Kennst du nicht, ne?
Ja, nee, kenn ich nicht. Ich weiß, dass das ein Thema ist. Ich muss mich mal damit beschäftigen, was das Thema ist. Deswegen würde ich die Armut nehmen. Aha. Ja.
Also, du gibst entweder jedem Menschen Arbeit oder du gibst jedem Menschen Freiheit.
Freiheit. Das ging relativ
schnell.
Ja. Habt ihr bemerkt? Ja?
Okay. Voll. Gut. Jetzt bin ich da gespannt. Du rettest entweder alle Tierarten, ne, Thema Biodiversität, oder du schaffst absolute Gerechtigkeit.
Ja, ich glaube nicht an absolute Gerechtigkeit. Deswegen nehme ich die Tierarten. Obwohl manche Tiere, denke ich, naja, aber ich bin da offen für alle Tierarten. Ja.
Sehr schön. Also wir haben ein echt großes Tiersterben.
So eine fiese Stechmücke, denke ich mir, okay. Professor
Dr. Frauke Fischer hat ein Buch dazu geschrieben. Ja. Was hat die Mücke je für uns getan? Kann ich sehr empfehlen.
Viel, ne?
Du, ohne Mücke hätten wir keine Schokolade.
Ja.
Das, ja, tatsächlich, die Mücke ist das einzige Tier, das die Kakaobohne bestäubt.
Oh, okay.
Und deswegen haben wir Schokolade.
Schau mal, also, you heard it here first.
Dann die Mücke.
Und ohne Mücken würde das andere Tier nicht gehen.
Ja, genau, als Futter. Also es hat schon einen Sinn, dass es für die Tierarten gibt. Ja.
Ja. Komme ich vielleicht auch nachher nochmal drauf. Biodiversität ist auch ein Thema, zu dem ich gestolpert bin tatsächlich, das auf mich zukam, wenn man so möchte. Ein letztes habe ich hier noch. Entweder du kannst die Vergangenheit verbessern oder du schenkst der Welt unendliche Energie.
Naja, es ist spannend, weil eigentlich hat die Welt unendliche Energie, wenn wir nicht so blöd wären, irgendwie am Verbrennermotor rumzumachen. Und die Vergangenheit, die Vergangenheit verbessern möchte ich eigentlich auch nicht.
Also beide einfach nicht. Komm, beide weg. Jetzt mache ich was Fieses.
Ja.
Und jetzt musst du dich entscheiden zwischen, du rettest alle Tierarten oder du gibst den Menschen Freiheit.
Freiheit.
Dann entweder du gibst den Menschen Freiheit oder du beseitigst Armut.
Freiheit.
Du beendest alle Formen von Diskriminierung oder Freiheit.
Ja, ich bin noch bei der Freiheit. Ja.
Kommt weg. Du gibst allen Menschen Freiheit oder du gibst allen Menschen Zugang zu formeller Bildung.
Ich bleibe immer noch bei der Freiheit.
Mhm. Freiheit oder Weltfrieden?
Das ist ein Dilemma.
Ah, jetzt erst? Wow.
Ja, also naja, es hat was, also ich bin ja hin und wieder in Regionen unterwegs, die nicht ganz frei von Konflikten sind.
Ja.
Und da kommst du schon ins Nachdenken, was Freiheit bedeutet und was passiert, wenn dir jemand die Freiheit wegnehmen will.
Mhm.
Und da bin ich mittlerweile so ein bisschen zwiegespalten, weil ich mag keine Kriege, aber es gibt offensichtlich Situationen, da muss man sich wehren. Und deswegen bin ich immer noch bei der Freiheit.
Das finde ich jetzt tatsächlich, muss ich länger drüber nachdenken.
Ja, es ist nicht ganz einfach, weil es Kontroversen aufmacht.
Ja, absolut. Und auch, was bedeutet Freiheit in Kriegssituationen?
Genau.
Ne?
Also das war ein emotionales Erlebnis, also war wieder eine Reisesituation. Ich habe mit Barbara Oettl eine Reisegruppe in die baltischen Staaten organisiert, nach Estland. Wir waren an der Grenze zu Russland, in einem Land, das ehemals in der Sowjetunion war und im Osten, also an der russischen Grenze entlang, in der Stadt Narva, der überwiegende Teil russischstämmige Menschen wohnen. Und natürlich der Konflikt, der jetzt entsteht zwischen Russland und der Ukraine, dort irgendwie eine Rolle spielt in der Gesellschaft. Also die Kontroversen, dass Estland eben in der EU, in der NATO ist, aber ein Teil der Bevölkerung emotional eher nach Russland blickt, führt in Estland natürlich allein schon zu einem Dilemma. Die Reisegruppe, mit der wir eben unterwegs waren, hatte letztendlich auch den Sinn, Einblicke zu schaffen. Was ist denn, wenn du an der russischen Grenze wohnst und rüberschaust? Und das beantworten dir Menschen in Estland ganz unterschiedlich. Leute mit einem estnischen Pass, die sich als Esten sozusagen identifizieren, sagen, naja, es ist eine kritische Situation. Menschen, die einen russischen Pass haben und in Estland leben, sagen, naja, ich fände es gut, wenn wir wieder in dem alten Kontext wären. Und in dem Zusammenhang waren wir mit der Reisegruppe in der Universität in Tartu und haben über die politische Situation diskutiert, mit Historikern. Das muss man dazu sagen, die Menschen, die mit einer Taz-Reise gehen, kommen quasi aus der Friedensbewegung, aus dem linken Spektrum, ja, ist klar. Und wir haben die Gruppe dann mit einer Situation spontan konfrontiert. Wir wussten, dass im Keller der Universität ein ehrenamtliches Projekt war, sind mit denen darunter und da haben Frauen, oder ja doch, das war eine Fraueninitiative, die haben Tarnnetze für die ukrainische Front geklöppelt. Und das hat eine Kontroverse bei der Reisegruppe ausgelöst. Ne? Weil, die Frage ist, ist das sozusagen eine Unterstützung dieses Krieges oder ist es eine Unterstützung für die Freiheit? Genau diese Debatte ist in dem Keller entstanden, weil Leute eben ehrenamtlich über Kleiderspenden, was weiß ich, ganz konkrete Hilfe für die Front, für einen Krieg organisiert haben. Das war eine richtig spannende Diskussion, hat die Reisegruppe, glaube ich, die ganze Zeit da noch beschäftigt. Und das ist das, was ich gesagt habe, da kommt eine Kontroverse raus, weil es hat historische Spuren, warum der Krieg entstanden ist oder auch nicht. Jeder interpretiert das vielleicht unterschiedlich, aber offensichtlich gibt es einen Grund, warum sich die Ukraine wehrt. Mhm. Und die Frage ist, was hat es mit Freiheit zu tun? Ne? Und was muss passieren, damit dieser Konflikt aufhört? Das lässt sich nicht so einfach beantworten. Und deswegen habe ich da auch keine Antwort drauf. Aber diese, wenn ich so in mich reinhöre, ist, glaube ich, für mich schon wichtig anzuerkennen, dass man auch für Freiheit kämpfen können muss. Mhm. Und ja, damit ist es nicht beantwortet, aber das ist sozusagen ein emotionaler Impuls, ja, der sich daraus bei mir entstanden lassen
hat. Noch schöner ist es natürlich, wenn man in Freiheit, ja, in Anführungszeichen, lebt und für die Freiheit anderer kämpfen, ja, darf.
Genau.
Ja. Das ist ja zu teilen auch das, ja, was du durch die politischen, ja, Bildungsreisen, ich nenne, genau, die jetzt einfach so, weil ich sie so empfinde.
Es sind schon Bildungsreisen, es sind keine touristische Reisen. Natürlich hat man irgendwie ein bisschen Spaß und so und schaut sich schöne Dinge an, aber wir geben Menschen die Chance, hinter die Kulissen zu schauen, was Zivilgesellschaft dort, wo ich hingehe, das ist eher so im postsowjetischen Raum, was passiert denn oder was ist passiert in den letzten 35 Jahren? Wie hat sich Zivilgesellschaft entwickelt? Hat sie sich überhaupt entwickelt? Wie hat sich der Staat entwickelt? Wie ist Repression? Gibt es unabhängigen Journalismus? Das sind alles Fragen, wo ich glaube, es ist gut, dorthin zu reisen, weil dort kannst du ziemlich viel lernen, was wir hier verlieren können, wenn wir so auf so einer Selbstverständlichkeit rumrennen und sagen, ja, ist doch alles da, aber scheiße, es ist nicht alles da. Es kann verloren gehen und der Blick in die Region zeigt, was das für Auswirkungen hat. Ne? Mhm. Das ist eine ganz...
Du hattest mir auch Fotos geschickt. Ja. Ich fand die schon sehr bewegend, nur vom Hingucken. Ja. Ich meine, du hattest ja auch gesagt, so, was machst du im September? Ich wäre mal wieder auf Bildungsreise.
Genau.
Ich total schön fand. Und da ist schon viel los, alleine nur von dem Eindruck, ne, von dem einen Foto, wenn ich drauf gucke, wo ich denke, uiuiui, da ist bestimmt einiges bei euch passiert. Wir haben immer noch Freiheit als Zentrales für dich. Mhm. Und du könntest jetzt noch austauschen gegen Kinderleiden nicht mehr?
Nee, ich bleib bei Freiheit.
Hunger in der Welt?
Ja, nee, ich bleib bei Freiheit. Ja.
Ich dachte mir fast schon, dass du davon nicht mehr abrücken magst. Ja. Das ist so ein zentrales Motiv von dir.
Ja. Das hat auch was mit mir zu tun. Ich kann es nicht ertragen, wenn mir Leute sagen, was ich machen soll. Ja.
Komisch, ne?
Also ist bei mir nicht. Also ich bin da natürlich nicht kompromisslos, ne? Also ist ja klar, es gibt immer Situationen, wo klar ist, dass irgendjemand oder irgendwas natürlich sagt, was zu tun ist. Irgendwie ist auch, gehört auch dazu. Aber trotzdem habe ich so ein ganz tiefes Autonomiebedürfnis, um zu schauen, wann geht es mir gut, was muss ich tun, damit mir es gut geht. Und deswegen ist Freiheit für mich ganz persönlich wichtig. Aber auch im gesellschaftlichen Zusammenhang ist es eine wichtige Geschichte, für die es sich wirklich lohnt, darüber nachzudenken, was es ist und sich zu engagieren. Die Freiheit auch entscheiden zu können, was ich jetzt mache oder ob das gut ist für mich oder nicht, ist da. Und es kann sein, dass ich das auch gar nicht gut finden muss, wenn Leute sich für irgendwas entscheiden, was sie denken, was für sie Freiheit ist. Ja, aber das ist ja dann ist ja völlig in Ordnung.
Ja. Ich habe noch einen Anknüpfungspunkt da, also zwei Gedanken einfach dazu. Einerseits verbirgt sich unter dem, was du als Autonomie gerade bezeichnet hast, für mich auch Selbstverantwortung, so wie du es geschildert hast. Ja. Ne? Das ist ja nicht nur dieser Drang nach Freiheit, Autonomie, sondern auch, du sagst ja, ne, was gut für mich ist und für mich zu sorgen, steckt da schon wieder Verantwortung drin.
Ja, und damit treffe ich oder treffen alle ja auch Entscheidungen, die andere irgendwie mitbetreffen, ja, in der Beziehung oder in der Firma oder egal wo. Also es hat natürlich auch Grenzen. Es ist mir schon bewusst, dass diese Freiheit, die ich für mich oder die eine Gesellschaft für sich in Anspruch nimmt, natürlich auch Grenzen braucht oder Grundlagen braucht irgendwie. Das ist schon klar. Es ist jetzt nicht absolut, sondern es hat immer einen Kontext irgendwie. Es ist, glaube ich, wichtig, das rauszufinden, was das denn genau ist.
Und das ist der zweite Gedanke. Schöne Überleitung, ich liebe das. Ich nenne es jetzt einfach mal die Begrenzung in einem organisationalen Kontext, von dem du ja vorhin auch gesagt hast, ne, achte da schon drauf, was kann ich und was kann ich dann nicht leisten. Ist ja im Ehrenamt oder im sozialen, gesellschaftlichen Engagement, weil du auch vorhin meintest, so, da gibt es ja auch ein Konflikt, hast du es dann genannt, oder Konfliktpotenziale zwischen ehrenamtlich Tätigen und den formal Angestellten und auch den formalen Strukturen, die Hierarchien eventuell.
Ja.
Und trotzdem sind das ja Begrenzungen im Sinne von, hey, wofür werde ich hier eigentlich gerade gebraucht? Also formale Strukturen, was sind eure Gedanken dazu, ob es die braucht oder nicht?
Naja gut, eine Organisation oder irgendwas braucht ja immer einen Rahmen oder selbst Werte sind ja auch in gewisser Weise eine Struktur. Und wenn ich aber so drüber nachdenke, glaube ich, ist mir eins wichtig, dass ein Angebot attraktiv ist. Also ich mag es nicht, Leute irgendwo hinzuschieben oder irgendwas zu tun, damit jemand da hingeht, sondern ich habe es dann lieber und so. Mir ist auch wichtig, wenn wir HR-Produkte entwickeln, dass wir Dinge tun, die eine Sogwirkung erzeugen. Es ist wesentlich besser, als jemand hinzuschieben. Deswegen, ich kann auch auch diesen blöden Satz nicht leiden, man muss die Menschen mitnehmen. Bescheuert, ja. Wir sind ja jetzt kein, also egal, eine Organisation oder ein Verein ist ja kein Busunternehmen, wo da Leute rumstehen und dann laden wir den Bus ein und nehmen sie mit und lassen sie dann aussteigen und dann sind sie irgendwo in der Orientierungslosigkeit, sondern es muss ja was passieren, dass Menschen bereit sind, sich zu bewegen. Das ist eigentlich so ein Antrieb, wo ich denke, schaffen wir das in einer, ob das jetzt im Engagement ist oder im Betrieb ist, schaffen wir das, eine Bewegung zu erzeugen und schaffen wir das, dass Leute mitgehen. Natürlich, weil man Ziele formuliert, aber eben nicht, dass man es irgendwo hinkarrt, sondern dass Leute in der Lage sind, und das war bei den Karten, da geht es um Bildung, da geht es um Reflexion, dass Leute in der Lage sind zu sagen, ja, es ist jetzt wichtig, dass ich mich bewege, dass ich irgendwo hingehe, dass ich das mit einbringen kann, was ich kann. Ja, das ist wesentlich, ich sage mal, förderlicher für Kultur, als einfach Dinge zu tun und Leute irgendwo hinzuschieben oder mitzunehmen. Ja, deswegen, ich bin immer dann auch bei Veranstaltungen, muss ich immer intervenieren, wenn jemand sagt, jetzt müssen wir die Leute aber mitnehmen.
Ich mag die Metapher mit dem Bus, weil sie für mich gar nicht passend ist, weil wenn ich in den Bus einsteige, habe ich schon auch selber ein Ziel normalerweise.
Ja. Stimmt, wenn so betrachtet, ja.
Und dann aber kommt jemand und sagt, nee. Ja, aber du steigst ja in den Bus ein. Ja.
Und das ist halt so freiwillig, ja, deswegen genau. Da passend mitnehmen schon, weil es trotzdem mein selbstgesteuertes Zielbild eines Weges dann eventuell ist, ne? Je nachdem. Und dieses Bewegung erzeugen, da bin ich gerade noch. Also ich hatte eines meiner Engagements ist, Biodiversität, ja, und bin ich davon so angesprungen. Ne? Irgendwie hatten Menschen gedacht, sie kümmert sich um Diversität und
da hängen wir noch Bio mit.
Das war nicht das, aber tatsächlich, Professor Dr. Frauke Fischer hat mich da hat mich das sehr gecatcht mit einem Vortrag, wo ich dann festgestellt habe, Klima ist gar nicht so das Thema, sondern Artensterben entscheidet darüber, ob wir überhaupt überleben und nicht wie lange. Und das fand ich so krass und nicht nur ich, sondern tatsächlich sehr viele Menschen, die diesen Vortrag gehört haben. Und ich glaube, ich bin noch nie so demütig aus einem Vortrag raus, wo ich das Gefühl hatte, ich muss was tun. Ganz dringend irgendwas tun. Und uns war allen klar, diese Gruppe, die sich da zusammengeschlossen hat, uns war allen klar, wir haben keine Ahnung von dem Thema, einfach gar nicht, aber wir wollen was tun. Genau. Und unser Claim war tatsächlich, wir erzeugen Bewegung. Deswegen finde ich das gerade so anschlussfähig.
Oh wow.
Und da ist auch dieses, was braucht es für eine Bewegung? Jetzt habe ich vorhin schon von Micha Fritz erzählt, Viva con Aqua, Villa Viva, also viel Engagement, was da dahinter steckt. Toller Mensch, hi. Und wir hatten ihn eingeladen zum Thema, hey, wie machst du das eigentlich? Wie erzeugst du eine Bewegung? Ja. Ne? Sowas wie Fridays for Future ist eine Bewegung. Und die hat ja auch, du warst gerade bei Zielen, bei Werten und Werte, die du immer noch teilst, auch wenn du das Engagement gar nicht mehr auslebst. Und das ist so komplex, was eine Bewegung tatsächlich ermöglicht, und du brauchst eine Art gegenseitiges Antreiben. Ja. Und ich habe dann gemerkt, als ich in diesem Engagement in dem Fall gesagt habe, ich muss jetzt mal 2-3 Monate raus, aus Gründen, und kann das gerade nicht mehr leisten, du bist komplett eingeschlafen. Das war plötzlich wie weg. Und ich weiß aber auch, dass die Leute immer noch Bock haben und jederzeit diese Werte teilen und jederzeit wieder bereit wären, da etwas zu tun. Aber es braucht eine Form von Struktur.
Es braucht Emotionen, glaube ich auch, aber es braucht auch Menschen, die da vorangehen oder die denen Leute auch bereit sind zu folgen in irgendeiner Weise. Ich glaube, das ist egal, es geht nicht von alleine, das ist, glaube ich, das Thema. Ja. Und es kommt schon auf Engagement an und es kommt schon auch darauf an, diesen Sog zu erzeugen, der fällt da auch nicht vom Himmel. Ich glaube, das ist eine Geschichte, das ist ganz näher, das ist eine Voraussetzung, ja, ist klar.
Finde ich total bemerkenswert, wie rund die Geschichte jetzt wird, weil in dem, nennen wir es Konflikt, den ich vorhin da geschildert habe, sind wir, also genau wie ihr es jetzt beschrieben habt, gerade in dem Austausch, war der Weg daraus. Also zum einen so eine Art, die Frage im Raum zu stellen, aber wir wollen doch hier dasselbe und wir sind doch alle dafür eingestanden aus einem Grund, und es ist vielleicht nicht ein und dieselbe Grund, aber es gibt hier Gemeinsamkeiten. Zum Thema, wie bewegt man Menschen. Und das andere war, als wir da durch waren und festgestellt haben, hier ist irgendwie ein Match, waren wir dann glücklicherweise in der Fragestellung, okay, wer kann hier was reinbringen? Und wer bringt hier irgendwie die Struktur und die Organisation, die uns gefehlt hat, die städtische Strukturen uns durchaus. So, und als wir in diesem Gespräch waren, okay, wer bringt was mit und wie strukturieren wir uns?
Da geht es dann um Kooperation. Das ist dann die nächste Geschichte.
Ja, oder Kollaboration.
Oder Kollaboration, genau.
Und da schließt sich der Kreis tatsächlich wieder, ne, mit der Kompetenz. Und wer bringt da was mit ein?
Was machen wir mit der Freiheit
jetzt? Ja, die Freiheit, die ist jetzt einfach übrig geblieben, im Sinne von, wenn du jetzt allmächtig wärst, würdest du den Menschen einfach ihre Freiheit geben. Und meine, jetzt komme ich hier als, ich mache Dinge kaputt. Ich weiß, wie du mich anguckst. Du siehst das immer gar nicht so. Ne? Danke.
Gerne. Bring doch mal Struktur rein hier.
Ja, finde ich gut. Ich gehe wirklich davon aus, dass wenn du allen Menschen komplette Freiheit geben würdest, das ist ähnlich wie Gerechtigkeit. Du hast vorhin gesagt, ich glaube nicht an komplette Gerechtigkeit. Ja. Ich glaube nicht an absolute Freiheit. tatsächlich. Und ich glaube auch, dass viele Menschen die Freiheit gar nicht komplett, ne, je nachdem, wie man es, haben wir ja schon gesagt, genau, definiert, was das für die einzelnen Menschen bedeutet, sich das wünschen. Allerdings, wenn wir in Freiheitsgraden von, wir leben in Frieden, wir leben ohne Hunger, ne, du hast ja auch schon festgestellt, oh, da hängt ganz da vieles.
Hängt ja.
Und ich glaube, da sind wir, ich könnte jetzt die Maslow'sche Bedürfnispyramide und so weiter auspacken. Ne, wenn wir so die Grundbedürfnisse nach Sicherheit, nach Gesundheit, dann voll, dann bin ich da absolut dabei bei der Freiheit. Aber wenn wir so in organisationalen Strukturen auch wieder von Freiheitsgraden denken, da bist du die Person, die dann sagt, yo, Verantwortung,
genau, juhu. So sieht's aus.
Da sind wir die Leute, die sagen, yes, voll dabei. Ne? Also da sind wir im Raum sehr gemeinschaftlich verbunden. Ich glaube aber, dass vielen das zu viel ist. Ne? Dass es da auch wieder eine Art von Begrenzung, Limitation oder einen Rahmen braucht.
Ja, und du stößt ja mit deiner Freiheit, haben wir ja auch schon diskutiert, du stößt ja mit deiner Freiheit an die Freiheit anderer an.
Ja.
Und dann entstehen natürlich auch Aushandlungsprozesse oder Konflikte. Also das ist schon klar, das ist auch. Aber das Spiel heißt ja Dilemma Run.
Richtig. Beziehungsweise wir müssen es umbenennen, weil ne, das also ist von da ein bisschen abgeguckt, aber ein eigenes draus gemacht. So, die nächsten Karten starten hier mischig und jetzt sind wir alle drei gefragt.
Okay.
Alle drei von uns bekommen jetzt jeweils drei Karten, beziehungsweise nehmen sich drei Karten. Mal gucken, ob ich es so hinkriege, dass das geht. Ihr wisst ja noch nicht, was drauf ist. Dürft auch nur unsichtbar sozusagen auswählen. Und dann haben wir jeweils drei. So, die dürft ihr jetzt gerne angucken.
Mhm.
Und jetzt wird so lange getauscht, bis du sagst, oh, damit kann ich leben.
Getauscht untereinander.
Ja, also du darfst.
Ich gebe die Dinge ab, die ich auf dich keinen Bock habe.
Genau. Okay, ich will eins auf jeden Fall loswerden. Möchte jemand mit mir tauschen? Du bist das Gesicht einer Kampagne, aber sie bringt kaum was.
Ich kann dir anbieten, du engagierst dich anonym und bewirkst viel.
Oh ja, das nehme ich.
Ja,
ja. Wenn du das dafür nimmst, dann nehme ich das. Ja, wie, Frank? Du hast es mir angeboten. Was ist da los?
Naja, aber ich kann mir den bewirkt nichts.
Willst du doch nicht. Ich kann dir was anderes anbieten, weil ich weiß, dass du es auch nicht magst.
Ach ja, danke.
Du bleibst dein Leben lang in nur einem einzigen Ehrenamt.
Nein, das geht nicht.
Ich würde auf die erste Karte eingehen und ich glaube, ich habe ein Land gefunden, wo ich versuchen kann, mich damit anzufreunden. Mal gucken.
Was bietest du mir?
Du kriegst dafür, du bist in einem großartigen Team, aber euer Projekt bewegt nichts.
Auf gar keinen Fall.
Mhm.
Ja, aber das ist auch scheiße.
Ich hätte auch im Angebot, du arbeitest in einem Ehrenamtprojekt, das dich begeistert, aber das Team anstrengend ist.
Das nehme ich, wenn du das nimmst.
Wobei, es ist eigentlich gar nicht schlimm, wenn ein Team anstrengend ist. Oder wenn was anstrengend ist, ja, darf es ja sein. Also, sonst wäre es ja irgendwie auch komisch, wenn alles so easy peasy geht. Es löst ja Ambitionen aus, einfach, wenn was anstrengend ist. Ja, fand ich bei mir. Ne? Manchmal frustert es auch, klar. Aber ja, anstrengend darf es schon sein.
Mhm.
Ja, ein bisschen. Ich kann dir, naja, aber ja, du hast alle Freizeit der Welt, aber darfst nie wieder Menschen unterstützen. Ist ja auch schade.
Das ist ja nicht so toll.
Oder ist es verlockend?
Nee, überhaupt nicht.
Aber der kurze Gedanke war da.
Aber es, so.
Ne, durch das, dass die anderen halt auch kacke sind. Ich habe hier
sind die alle, die ich habe den Eindruck, alle Karten sind kacke.
Richtig. Ah.
Naja.
Hens Dilemma. geht.
Du bekommst nie wieder Geld für deine Arbeit, aber darfst alles tun?
Ja, das nehme ich.
Das hätte ich auch am ehesten noch behalten von allen. Tatsächlich.
Du hast bei dieser, du engagierst dich anonym und bewirkst viel.
Ja.
Die könnte ich dir geben, aber ist es tatsächlich
gegen
so?
Gegen welche?
Ja, die letzte, die du gerade
mit dem Geld?
Ja, genau. Anonym sein ist okay und was bewirken ist auch okay, aber hat nicht jeder irgendwie so eine kleine narzisstische Ader, dass man doch gut findet, dass man was bewegt hat?
Das ist witzig, dass du das so sagst. Ich gebe dir ein bisschen das von mir. Also einerseits gucke ich immer am Jahresende und spende dann am Anfang des Jahres und immer anonym an bestimmte Organisationen. Das ist ja auch eine Art von Engagement. Ne? Und ich habe ganz, ganz häufig verschiedene Rollen, in denen ich mich engagiere. Und also wenn ich Produkte rausgebe, dann möchte ich Credits. Ne? Genau. Das ist schon etwas. Da geht es mir aber eher um dieses, ich habe etwas erschaffen und dann finde ich das irgendwie fair. Ja. Das mache ich, das weißt du auch von mir, dass ich das auch ordentlich verteile. Aber ich muss nicht Kopf einer Kampagne oder irgendwas sein. Ich muss nicht namentlich genannt werden, wenn es darum geht, dass ich tatsächlich irgendwo eine Wirkung erzeugt habe. Ich kann super gut im Hintergrund Dinge organisieren, wenn ich weiß, dass es dann großartig wird.
Ja, schön.
Also tatsächlich mein Narzissmus gehen oder was auch immer das ist im Körper.
Jetzt hält sich in Grenzen. Ja, noch ist schön, weil du hast ja beides. Du hast eine Wirkung, die mit dir verbunden ist und du hast trotzdem noch einen Hebel zu sagen, ja, aber da möchte ich einfach nur bewirken, ohne dass da irgendwie ich im Vordergrund stehe. Das ist schön.
Ja, bei mir gehen gerade so Begriffserklärungen los. Ist Narzissmus, reden wir über
ich dasselbe? Ich weiß gar nicht, ob das Narzissmus ist.
Ja, oder ist das dasselbe als Ego? Also wann ist es was? Ja, ich kann von mir so nicht, also nicht behaupten, dass das immer so war. Heute habe ich das viel besser im Griff, als ich jünger war und so in den ersten Projekten hatte ich schon hier unter Situationen. Wo die Selbstreflexion einsetzte und ich mir die Frage gestellt habe, hey, warum ist das jetzt gerade für dich wichtig?
Ja, genau.
Und mir sind sehr viele, ich will das auch nicht kleinreden, Menschen im Irland begegnet, wo du auch gemerkt hast, ihnen ist es jetzt ganz wichtig, Irland zu werden. Ihnen ist es ganz wichtig, machen nicht nur mit, sie wollen eben leiten oder irgendwie im Lead sein.
Du, manche machen das ja auch. Also ich kenne beispielsweise Studierende, machen teilweise ehrenamtliche Tätigkeit aufgrund von Stipendien, damit sie etwas als Gegenleistung erhalten können, um auch da vielleicht auch im Lebenslauf aufzeigen zu können, ich habe da ganz viel Engagement. Ich rate den Menschen auch immer dazu, wenn ihr was tut, dann zeigt das auf, aber nicht um irgendwie zu zeigen, wie toll sie sind, sondern auch um aufzuzeigen, das ist ja auch mit ein Grund, warum ich dich hier unbedingt vor Kamera und Mikrofon haben wollte, um aufzuzeigen, hey, das ist möglich, trotz eines sehr verantwortungsvollen Jobs. Das ist trotz Familie, trotz vollem Leben möglich, sich zu engagieren und es bereichert auch
noch. Ja, genau. Ja, absolut. Ja.
So go for it.
Das war der Werbeblock für Engagement.
Ja, bitte.
Es soll auch so sein. Hm. Ja. So, jetzt blicke ich auf die Karte und merke, ich habe immer noch die Karte, die ich nicht haben wollte.
Aha. Also ich bin meine wenigst schlimmste losgeworden.
Hast du denn noch eine Karte, was du loswerden möchtest?
Nö, aber ich bin ganz zufrieden über die du mir gegeben hast, weil das schließt so ein bisschen an, du bekommst nie wieder Geld für deine Arbeit, darfst aber alles tun. Das heißt ja auch ein Stück weit, man kann nicht überall für eine Gegenleistung was tun, sondern eigentlich geht es darum, sich zu engagieren. Und ob da jetzt Kohle reinkommt oder nicht, aus dem ehrenamtlichen Engagement ist es ja klar. Also deswegen ist es dann nicht bezahlt.
Was wäre, wenn dein Lohnarbeitsjob dann auch nicht mehr bezahlt wäre?
Naja, irgendwo brauchst du ja so ein paar Stakes irgendwie als Grundlage irgendwie. Das ist schon klar. Aber das hat ja auch wieder was mit Gerechtigkeit oder gesellschaftlichem Bewusstsein zu tun. Was ist denn eigentlich die Grundlage für das, dass man leben kann? Ja? Also gibt es ein Existenzminimum, ist es ausreichend? Und ich glaube, das muss einfach da sein.
Mhm.
Und je mehr Existenzminimum oder je mehr Grundlagen da sind, glaube ich auch, dass umso mehr Engagement möglich ist. Also wenn
da gehe ich mal rein.
Ja, genau.
Ich glaube das nämlich, dass es möglich wäre, ja. Ich glaube aber nicht, dass dann mehr stattfindet. Wenn du dir Statistiken auch anguckst, wer sich engagiert, sind es selten die privilegierten Menschen, die die Macht hätten, etwas zu tun. Deswegen freue ich mich auch, wenn ich dann höre, du hast eine angesehene Position, du gehörst zu den privilegierten
auf jeden Fall.
X% und bist dir dessen bewusst und setzt das auch ein. Und ich wünsche mir, dass das immer so wäre, weil dann wäre auch mehr Bewegung möglich, glaube ich, ist voll dran.
Auf jeden Fall. Ja.
Und die tatsächlich häufig helfen, die in unterstützenden Funktionen sind. Ich meine, ich komme aus dem sozialen Sektor. Ne? Ich habe 10 Jahre dort gearbeitet und war auch angewiesen an viel ehrenamtliche Positionen. Wäre das richtige Wort gewesen. Und da war natürlich auch hierarchisch und wer darf was, formale Strukturen war absolutes Thema. Ne? Konfliktpotenzialen, wenn ich das mal nochmal so aufgreifen kann. Es wäre nicht gegangen ohne das Ehrenamt. Das heißt, die formale Struktur wäre nicht gegangen ohne Ehrenamt, hätte nie funktionieren können. Und trotzdem hat natürlich Ehrenamt nie diese Stellung von, wer trifft hier wo die Entscheidung. Mhm. Und hätte dann auch nicht diese Wirkkraft gehabt. Und es waren meistens Menschen, die nicht super privilegiert waren. Die waren meistens aus eher prekäreren Verhältnissen, sowohl Arbeit als auch Leben.
Spielt 1:1 die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, bis auf die Donation-Abende, wo es wirklich darum ging, so heute Abend wollen wir Geld. Das war definitiv ein ganz anderes Publikum, als eben heute geht es darum, Kisten zu schleppen und vor Ort uns aufzustellen und lange Stunden zu arbeiten da in dem Fall. Da könnten wir auch sehr lange,
auch. Deswegen sage ich auch immer Lohnarbeit, das andere ist Ehrenarbeit.
Sehr, sehr gut. Genau. Ja,
wenn er auch eben über das Wort Ehre nochmal sprechen könnte. Ist das tatsächlich Ehre? Und da sind wir wieder bei Full Circle Moment hier.
Smooth.
Na, mit diesem, es ist anonym und bewegt viel, Narzissmus oder Ego, was du gerade aufgebracht hattest, kann man sehr lange, glaube ich, drüber philosophieren, ob das auch ein Motivator ist, ob das ein Antreiber ist.
Absolut.
Deine Antreiber haben wir jetzt schon gehört, oder ein paar davon.
Ein paar davon, genau.
Einmal Abwechslung habe ich auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Ja. Verantwortung war ein Antreiber.
Genau.
Was hast du noch?
Was habe ich noch? Ja, ich glaube, das sind Solidarität ist ein Treiber. Ich glaube, das habe ich ja schon gesagt, es fällt irgendwie nichts vom Himmel. Es braucht eine Struktur, es braucht Leute, die es organisieren, und Solidarität hat natürlich auch eine Grundlage, die muss organisiert werden, die passiert nicht so. Und das ist ein Stück weit auch ein Ausgleichsgedanke zu sagen, es geben Leute die Dinge, die sie können, die ihrer Stärken entsprechen und dann entsteht ein guter Match. Das ist eigentlich das Thema für mich, was Solidarität auch ausmacht. Ja, nicht nur finanziell, sondern eben auch, was Fähigkeiten angeht, was im Team passiert und so.
Ja, dein Kompetenzerleben war das auch noch, ne?
Ja, aber letztendlich auch irgendwie Gemeinschaft und Spaß machen und ein geiles Erlebnis. Also es ist ja nicht alles nur verkopft irgendwie, sondern ich würde es ja auch nicht machen, wenn ich nicht auf tolle Menschen treffen würde, wenn man tolle Gespräche hat. Das ist doch, glaube ich, auch so ein Stück Grundbedürfnis, mit Leuten einfach eine gute Zeit zu haben und dann auch noch was zu bewirken. Besser kann es ja gar nicht kommen.
Was ist es bei dir? Was treibt dich an zum Ehrenamt?
Für mich war es immer ganz, ganz wichtig und bleibt immer wichtig, dass ich nichts anbiete, wofür kein Bedarf da ist. Also dass es dass dann sozialen Sinn irgendwie drin ist. Also wir wurden auch ganz oft quasi gefragt, ob wir bestimmte Projekte irgendwie umsetzen würden, um dann festzustellen, dass das von den Menschen, die angeblich profitiert hätten, eben nicht gewollt war. Ja, also dass wir da eher in so ein Hilfer-Syndrom reinfallen.
Ja, okay.
Und dann war ich in Projekten drin, wo ich dachte, hier ist überhaupt kein Impact. Ganz im Gegenteil, wo die Menschen auch zu uns gesagt haben, das brauchen wir gar nicht.
Aber gar nicht.
Ja, also, wenn ihr das und das und das tut, dann würden wir, ne, dann würde uns das helfen oder supporten.
Das haben wir ganz oft in Entwicklungshilfe, ne? Dass diese ungewollte Hilfe und wir als weiße Europäerinnen kommen dahin. Ich sag
mal, wie das alles funktioniert.
Ja. Das geht schon sehr in die Richtung.
Ja, absolut. Vorhin fiel ja der Begriff Augenhöhe.
Das ist ein paternalistischer Ansatz, Leute einfach erklären zu wollen, wie die Sachen funktionieren. Das ist irgendwie schräg, ja.
Ja, sehr.
Eigentlich wäre es jetzt auch spannend gewesen, wenn wir so unterschiedlich wären, dass wir hier Positionierung. Aber wir sind uns sehr einig.
Ja. Sorry.
Ich überlege gerade, wie wir das filmen könnten, ja.
Ja, da gibt es tatsächlich einen Ansatz, den ich spannend finde, den habe ich schon vor ein paar Jahren mal kennengelernt und jetzt wiederentdeckt, in Anführungszeichen, bin wieder drauf gestoßen worden. Ist das ein Wort? Ja. Deep Democracy. Kennt ihr das? Da gibt es verschiedene Methodiken hinter dem Konzept. Grüße gehen raus an Mr. Deep Democracy, wo beispielsweise auch Positionen eingenommen werden, die ich eigentlich überhaupt gar nicht teile und dann im positiven Sinne der Argumentation mit reingehe und die Menschen dadurch einen Perspektivwechsel auch haben. Das sind politischen Diskursen natürlich auch für uns super spannend für unsere Arbeit. Das finde ich ganz interessant, wie da nochmal andere Perspektiven einfach mit reingenommen werden können, ohne dass ich sie selber vertreten muss. Ich meine, mein bester Freund macht das automatisch, der provoziert einfach gerne. Genau, also in einer sehr harmonischen Unterhaltung, wo wir sehr ähnliche Werte teilen. Ich meine, das macht es ja auch aus, aus meiner Sicht, in so einer Bewegung, im sozialen Engagement, dass man sowas teilt. Weil ansonsten wäre man wahrscheinlich nicht Teil dessen.
Ja, wobei Demokratie natürlich an sich was Anstrengendes ist oder sein muss auch. Und ich glaube, das wird oft unterschätzt, dass Demokratie nicht einfach was Schönes, Lustiges ist, sondern dass es eine anstrengende Arbeit ist und dass es irgendwie auch da Aushandlungsprozesse braucht. Ja. Und eigentlich ist es gar keine Aufgabe bisher für Betriebe, irgendwie Demokratie zu trainieren. Aber ich organisiere jetzt mit Verdi Baden-Württemberg zusammen ein Angebot für unsere Auszubildenden zum Thema Werte und Demokratie. Weil ich glaube auch, das ist brutal wichtig, dass Demokratie richtig eingeschätzt und verstanden wird und nicht so als Selbstbedienungsladen oder als Amazon-Bestellklickknopf irgendwie gesehen wird. Und ich glaube, es ist richtig Arbeit, Verständnis für Demokratie wieder neu zu erzeugen. Ja, das ist eine wahnsinnige Aufgabe. Also wir machen es als Betrieb, jetzt machen viele andere auch. Und ich glaube, es ist wichtig, weil wenn wir es nicht machen, dann geht echt viel verloren.
Ich glaube, da wäre die Karte gut gewesen. Ich kann die Vergangenheit irgendwie positiv beeinflussen. Ich glaube, wir sind da hinten
positiv
dran.
Beeinflussen. Es geht darum, aus der Vergangenheit zu lernen und Schlüsse zu ziehen. Das ist eigentlich wichtig. Deswegen habe ich die Karte vorher, mochte ich nicht, weil die Vergangenheit beeinflussen wäre so Zeitreisen machen irgendwie und irgendwas drehen. Ja,
finde ich auch creepy.
Ist eigentlich eher zu lernen aus Fehlern oder auch aus einer positiven Entwicklung. Und darum ging es mir eigentlich, warum ich die Karte doof fand.
Jetzt haben wir doch noch eine kleine Kontroverse. Freue ich mich gerade drüber. Ich glaube, dass wir sehr, sehr spät dran sind, um da jetzt mal Hebel in Bewegung zu setzen.
Ich glaube, es flutscht uns so weg gerade. Ne? Wir spüren das in der Gesellschaft und es ist die höchste Eisenbahn, deswegen ist es gar keine Kontroverse. Aber es ist komisch, komisch ist es gar nicht. Es ist eigentlich, es wär nötig, dass mehr Betriebe, mehr Unternehmen, mehr Organisationen das Thema Demokratie tatsächlich auf den Zettel nehmen und nicht einfach so hinnehmen, was passiert.
Ja. Mhm. Dein Mann hat neulich in dem Kontext nochmal gesagt, Demokratie bedeutet auch Schutz von Minderheiten und die damit reinzunehmen. Ich glaube, dass Organisationen häufig in den Kontexten, wir machen Diversitätsarbeit, ganz viel Demokratiearbeit, das ist Teil unseres Jobs. Und ich treffe immer wieder auf Organisationen, du wahrscheinlich auch, die ein anderes Verständnis von demokratischen Prozessen haben, die dann glauben, dass Mitbestimmung, das reicht schon. Nein, tut's nicht.
Eine Facette, aber das reicht nicht. Ja. Und Demokratie ist ja auch nicht, dass die Mehrheit immer recht hat. Genau, das ist ja eigentlich, glaube ich, was falsch verstanden wird und wo man lernen muss, ist, dass Demokratie eine Facette ist, dass Demokratie tatsächlich alle Interessen und Strukturen mit einbinden muss, aber nicht, also sonst wäre es ja eigentlich eine, wie soll ich sagen, das wäre ja eine Diktatur der Mehrheit. Das ist Demokratie eben nicht. Ne?
Ja. Und da sind wir wieder bei die Grenzen von anderen anzustoßen. Okay, jetzt haben wir ja immer noch diese drei Karten und du hast mich gerade darauf hingewiesen, ne?
Ja. Was machen wir dann?
Wir sind die nicht losgeworden. Also ich bin meine nicht losgeworden.
Ich habe mich mit einer oder mit zwei habe ich mich so ein bisschen angefreundet, aber gut.
Ja, ich tatsächlich auch. Mit zweien, wo ich okay damit bin, aber die eine finde ich immer noch echt kacke.
Ja, ich habe auch hier noch eine Karte, wo ich denke, also nicht, wenn ich wollen würde, könnte ich das irgendwie mit mir in Verbindung bringen. Mhm.
Das Schöne an so einer Art und Weise mit Dilemma Karten umzugehen, ist, dass ganz vieles, ne, ich habe gerade schon festgestellt, bei dir hat das ganz vieles mit diesen Werten und Motivatoren zu tun, die du vorhin schon angesprochen hattest, bei dir wahrscheinlich ähnlich.
Genau so.
Ja. Und bei mir auch. Das heißt, so können wir ganz viel über die Menschen lernen, mit denen wir da interagieren. Und es sind Aushandlungsprozesse. Ja. Ne? Ich habe dir was angeboten, du wolltest es nicht, musst dir ein anderes Angebot machen. Das ist eine spielerische Herangehensweise an, wie können wir eigentlich Dinge aushandeln und was sagt das eigentlich über uns und unsere Haltung aus, wenn wir solche Scheißkarten in der Hand halten.
Mag ich sehr, weil ich eben gerade so im Gedanken mit, manchmal ist es so, du hast eine Karte, die du, also ich bin die nicht losgeworden und ich muss damit leben, dass die in meiner Hand. Und was machst du jetzt? Mag ich sehr.
Ja. Das heißt, einmal, ich runde das nochmal kurz ab. Das eine war, du musst dich entscheiden, Dilemma, etwas Positives. Ne? Das eine Positive wiegt das mehr.
Das mehr oder weniger.
Genau. Und hier ist es ein, what's my worst? Womit kann ich irgendwie noch umgehen und womit eher nicht? Also beide Perspektiven sind tatsächlich, finde ich, mehrwertstiftend. Sehr schön. Ihr dürft es kopieren.
Unbedingt, sehr schön.
Cool. Frank, ich frage jetzt einfach nochmal.
Ja.
Ich weiß, dass ich noch eigentlich 1000 Fragen hätte. Die stelle ich ja später nochmal.
Ja, machen wir nochmal.
Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, boah, Ehrenamt, das ist ein Thema, da könnte ich jetzt noch die eine Perspektive, den einen Gedanken, etwas für andere, was sie noch mitnehmen sollten, teilen.
Hier kommen die Taschenweisheiten zum Mitnehmen.
Was ich für mich erkannt habe, dass es durchaus legitim ist, auch mal rauszugehen. Aber ich glaube, das gilt für vieles andere auch, zu erkennen, wo deine Grenzen sind und sich dann nicht verbiegen und sozusagen sich durchzuwurschteln. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte, weil ich glaube auch, dass es sein kann, dass Menschen auch im Ehrenamt in eine Überforderung gehen können. Und da zu erkennen, wo Grenzen sind, ist, glaube ich, ganz wichtig. Weil sonst kann ich nichts bewirken, wenn ich über meine Grenzen hinweggehe. Das ist, glaube ich, aber das ist eine Erkenntnis, die für mich irgendwie gereift ist. Und ich glaube, das wäre so ein Punkt, wo ich sage, da ist für mich so ein Schwerpunkt drauf, wenn ich zurückschaue. Ja.
Oh, das finde ich so schön, dass du das nochmal betonst. Ich kenne tatsächlich, ich begleite ein Theater, das ganz viele interkulturelle, transkulturelle und verbindende Projekte gestaltet. Also ist tatsächlich der Purpose dieses Theaters. Und die Vorständin, die das auch ehrenamtlich macht, hat einen Fulltime-Job. Ist aber im Vorstand dort auch so stark eingebunden, dass ich mir mal so ein bisschen Sorgen mache, wenn ich das so beobachte. Und zeitgleich schafft sie daraus so viel Energie, so viel Kraft und so viel, ich kann was bewirken, dass sie sagt, das andere ist ein Bürojob, den mache ich fürs Geld. Und auch das ist eine Möglichkeit. Ne? Und genauso, also meine Selbstständigkeit heißt ja Arbeitsliebe, das heißt aber nicht, dass die Leute ihren Job lieben müssen. Das kann ich auch nicht verlangen, aber wir können Arbeit schöner gestalten.
Ja, natürlich.
Und genauso auch im Ehrenamt, finde ich sehr passend. Und finde ich schön, da die Grenzen nochmal auch zu zeigen im Sinne von, hey, Selbstverantwortung.
Selbstführung gilt auch fürs Ehrenamt.
Ja. Ich werde in einem meiner Ehrenamte, dann werde ich jedes Halbjahr gefragt, ob ich noch dabei bin, ob das fein ist und ob ich erhöhen mag oder reduzieren mag. Ja. Und das finde ich auch total schön, dass ich darauf hingewiesen werde. Hey, es gibt die Option. Mag ich sehr. Timothy, welche Gedanken hast du noch?
Gerade, ich habe ganz lange zugehört, so irgendwie mit der Frage im Kopf, wenn wir wollen, dass Menschen sich engagieren und in ehrenamtliche Positionen gehen und welche Hebel hast du vorhin so gesagt und dieser Begriff Hebel hat bei mir da irgendwie was ausgelöst. Was würde ich da sagen? Was für Überzeugungsarbeit kann man da leisten? Die beiden von euch gerade genannten Punkten sind für mich schon da sehr, sehr relevant. Ja. Und ich glaube, der andere Faktor, den du genannt hast, wo ich dachte so, ist wie übertragbar Skills und Kompetenzen sind, von Lohnarbeit zu Ehrenamt. Und ich glaube, das, was ich am meisten höre, ist so, ja, wie soll ich das denn neben meinem Job noch machen? Und dann war für mich so diese, irgendwie entstand in meinem Kopf so ein Bild von, ja, vielleicht ist das nicht neben diesen, also diesen Druck wegzunehmen, das muss nicht neben dem Job passieren, sondern es fließt, ja. Und die Dinge, die du hier gelernt hast in der Lohnarbeit von mir aus, die haben im Ehrenamt Relevanz und vice versa.
Ja, natürlich. Oder es ist ein Ausgleich oder es ist eine Kompensation, das kann ja alles Mögliche sein.
Ja.
Das ist doch klar. Ja.
Mit dem größtmöglichen Respekt natürlich vor Menschen, die sagen, ich habe diese Zeitkontingente nicht oder die Ressourcen nicht, das verstehe ich absolut. Ne? Also,
gibt ja auch genug Menschen, die vier Jobs haben müssen, damit sie ihr Leben finanzieren können.
Aber dafür war ich sehr dankbar im Gespräch. Ja.
Ich habe, glaube ich, noch nie, sag ich mal, über mich und mein Ehrenamt gesprochen in der Form. Ne? Und das hat wahnsinnig viel mit mir selber, also bei mir selber ausgelöst, nämlich nachzudenken, was mache ich denn da eigentlich und warum mache ich das? Also für mich irgendwie so selbstverständlich, dass es, wenn ich in meine Biografie schaue, war immer irgendwie eine Phase mit Ehrenamt. Und das war jetzt richtig toll und spannend für mich selber, sozusagen in die Reflexion zu gehen, was das denn bedeutet. Das fand ich eigentlich für mich die schönste Geschichte, Dinge auch zu artikulieren, die eigentlich für mich irgendwie selbstverständlich waren. Und das wenn das sozusagen eine Wirkung erzielt auch, ist es doch schön, dann freut es mich.
Oh, wie schön. Tut Gutes und berichtet davon, erzählt anderen davon. Also wir bieten sehr, sehr gerne eine Bühne dafür.
Unbedingt, sehr schön.
Weil ich wirklich der Überzeugung bin, dass Menschen das hören sollten. Ja, auch um inspiriert zu werden, um jetzt nochmal auf die Folge mit Anke zurückzukommen. Ja. Und auch da vielleicht ein Interesse selber zu wecken. Ne? Ja. Auch eine Möglichkeit zu sehen, das klingt ja auch total spannend. Also die Geschichten, die Frank zu erzählen hat, die sind immer sehr spannend.
Ja, aber das hängt ja davon ab, was Menschen machen wollen. Und ich glaube, es ist wichtig, einfach was machen. Ja, ich glaube, das ist wichtig. Ja, es muss nicht außergewöhnlich sein. Das ist jetzt halt, ich habe da vielleicht einen Spleen irgendwie. Aber ich glaube, Engagement ist wichtig, um die Gesellschaft zusammenzuhalten. Und das ist eigentlich die wesentliche
Geschichte.
Anzufangen, was zu tun und dann auch zu erkennen, ob es geht oder nicht. Aber ich glaube, das ist mir wichtig. Ja.
Wie schön. Eigentlich muss ich das so stehen lassen, weil das so ein schönes Schlusswort war. Ich mache das jetzt einfach mal. Und ihr sagt uns, welche Taschenweisheiten ihr mitgenommen habt.
Genau.
Bam.
Bam, so ist das.
Danke, Frank, dass
danke
du
euch
geteilt
für dieses,
hast.
Danke tolle Gespräch.
Schön, dass du hier warst.
Tschüss.
Schön, dass ihr dabei wart bei Taschenweisheiten. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.